Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Live von den Internationalen Filmfestspielen in Berlin.
Susanne Burg begrüßt Sie recht herzlich vom roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. Hier ist noch nicht so ganz viel los. Ein paar Fans stehen da mit Regenschirm, denn es ist Berlinale-Wetter, muss man leider sagen. Februar, es ist so ein bisschen Schneeregen hier. Die Security hat sich schon aufgestellt, alles ist abgesperrt. Denn heute Abend werden hier die Preise verliehen und mit der internationalen Jury unter Vorsitz von Kristen Stewart. 19 Filme standen im Wettbewerb. Wir blicken im Laufe der Sendung auf diesen Wettbewerb natürlich, ziehen Bilanz. Und dann ja, schleicht sich noch eine andere Trophäe in diese Berlinale hinein, nämlich die Oscar-Statue. Denn ich habe mit einer Ehren-Oscar-Preisträgerin gesprochen, mit Özan Palsy und auch mit einem Regisseur, der für 6 Oscars nominiert ist, mit Todd Field. Die Weltpremiere von Todd Fields Musikdrama Tár liegt schon eine Weile zurück. Das war im letzten September beim Filmfestival in Venedig. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Hauptdarstellerin Cate Blanchett hat unter anderem einen Golden Globe und einen BAFTA als beste Schauspielerin gewonnen. Und es gab 6 Oscar-Nominierungen für diese Geschichte über Frauen, Macht und Machtmissbrauch. Für diese Geschichte um die Dirigentin Lydia Tár, die eine mächtige Person ist in der Welt der klassischen Musik und ihre Macht gnadenlos mit missbraucht, die mit ihrer ersten Geigerin liiert ist, gespielt von Nina Hoss, die aber auch immer wieder Affären mit jungen Musikerinnen hat. Eine Frau also, die brillant dirigiert, denn sie ist Dirigentin und auch sehr clever intrigiert.
Zeit ist entscheidend. Zeit ist das wesentliche Element der Interpretation. Nichts geschieht ohne mich. Ich starte die Uhr.
Ein Ausschnitt aus Tár. Große Teile des Filmes spielen in Berlin, denn Lydia Tár soll hier Mahlers 5. Sinfonie für die Deutsche Grammophon aufnehmen. Und auch wenn der Name des fiktiven Orchesters nicht genannt wird, mit dem die Aufnahmen stattfinden sollen, so ist doch klar, dass die Berliner Philharmoniker Vorbild waren. Tár kommt nun nächste Woche bei uns ins Kino. Vorher hat das Team von Tár noch einen Zwischenstopp bei der Berlinale gemacht für eine Sondervorführung. Ich konnte in einem Hotel fast mit Blick auf die Berliner Philharmonie mit dem Regisseur Todd Field sprechen. Und unser Gespräch begann dann auch mit der Bedeutung des Ortes für diese Sondervorführung mit Berlin und der Berlinale.
Well, I do think it's Providence. I also think it's a perfect circle in terms of where this film was born.
Ich glaube, es ist Vorsehung. Ich denke auch, dass sich ein Kreis schließt, wenn ich daran denke, wo der Film geboren wurde. Zu diesem Zeitpunkt wieder hier zu sein, als eine Art letzte Festivalerfahrung. Und ein Festival, zu dem ich schon immer kommen wollte, das ist magisch. Und ja, nur wenige Schritte von der Philharmonie entfernt zu sein, ist wirklich poetisch.
Feels poetic indeed.
In den USA gibt es viele renommierte Orchester und Konzertsäle. Warum war es für Sie wichtig, die Geschichte in Berlin spielen zu lassen?
Die Protagonistin ist eine Amerikanerin. Sie will den Gipfel erreichen. Der klassische Werkkanon wurde in Deutschland geboren. Und der höchste Ausdruck dieser Musik ist in Berlin. Und wenn das Ziel ist, dann ist das auch der Ort.
Der Film wurde in Venedig uraufgeführt und hat viel Lob erhalten, 6 Oscar-Nominierungen. Er hat aber auch Debatten ausgelöst. Kritiker sagen, wie kann es um eine Dirigentin gehen, eine Frau als Missbrauchstäterin? Sie sagen, es sei eine verpasste Chance. Was haben Sie aus diesen Diskussionen über die Rezeption des Films, das Publikum und unsere heutige Zeit gelernt?
They kind of prove the movie. The movie was built because I think we all have a lot of questions.
Sie sind eine Art Beweis für den Film. Der Film ist entstanden, weil ich glaube, dass wir alle eine Menge Fragen haben. Und was wir meiner Meinung nach nicht hatten, war eine Debatte. Der Film will eine solche Debatte anregen. Und das ist unglaublich aufregend, denn nur durch Debatten, nur durch Gespräche und nur durch Menschen, die teilweise auch 180 Grad entgegengesetzte Positionen vertreten, können wir jemals eine gemeinsame Basis oder ein Gleichgewicht finden. Es gibt keine falschen Reaktionen auf den Film. Ich kann vielleicht einige der Reaktionen nicht nachvollziehen. Aber das gibt mir die Möglichkeit, mir die Meinungen und Reaktionen auf den Film anzusehen und darüber nachzudenken.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist eine Reaktion, dass es eine Dirigentin ist. Es ist eine Geschichte über den Missbrauch von Macht. Eine Geschichte, die normalerweise mit Männern in Verbindung gebracht wird. Mit Dirigenten wie James Levine zum Beispiel. Haben Sie das Gefühl, dass der Mechanismus des Machtmissbrauchs vielleicht transparenter ist, wenn er mit einer Protagonistin erzählt wird?
The film is sort of centered on the examination of the unnatural force of power and how power corrupts anyone who holds it.
Im Mittelpunkt des Films steht die Auseinandersetzung mit Macht und wie Macht Menschen korrumpiert. Wie wird ihnen diese Macht verliehen? Es geht nicht nur in eine Richtung, sondern in alle Richtungen. Jeder, der an der Spitze einer Machtstruktur sitzt, hat mit vielen Menschen zu tun. Wie Sie sagen, wäre dies ein Mann, wäre es uns allen sehr vertraut. Und wir wären vielleicht weniger in der Lage, uns hineinzuversetzen und die Macht an sich zu betrachten, sondern wir würden mehr das Gesicht der Macht sehen, das seit Tausenden von Jahren streng patriarchalisch ist. Da dies eine Frau ist, ist es ein absolutes Märchen. Soweit wir wissen, haben nur sehr wenige Frauen in irgendeiner Art von Führungsposition gesessen. Es gibt zu wenige Frauen, die große Unternehmen leiten. Es gibt immer noch zu wenige Frauen in unserem Leben, die die Art von Einfluss besitzen, die Männer haben. Und was dieses kulturelle Milieu betrifft, so gab es noch nie eine weibliche Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters oder eines der 5 großen Orchester in den USA. Also ja, es ist eine Fabel, ein Märchen. Und durch diese märchenhafte Situation haben wir eine bessere Möglichkeit, das Thema des Films zu erfassen.
A greater ability to access the theme of the film.
Ich habe auch gefragt, warum es wichtig war, dass es ein deutsches Orchester ist, weil es in deutschen Orchestern ziemlich strenge Regeln gibt. Eine davon ist, dass Stimmführer den Solopart spielen. Es gibt eine Szene im Film, in der Lydia Tarr diese Regel ignoriert und eine dem Orchester unbekannte Cellistin vorsetzt. Sie organisiert das quasi hinter dem Rücken des Orchesters. Zugegeben, die Cellistin ist großartig, aber Lydia Tarr fühlt sich auch sexuell zu ihr hingezogen. Was war für Sie wichtig an dieser Dynamik und ist das eine weibliche Version einer klassischen Casting-Couch-Situation?
I suppose that would be one interpretation. Another interpretation would be Lydia Tarr is middle-aged.
Ich denke, das wäre eine mögliche Interpretation. Eine andere Interpretation wäre, dass Lydia Tarr mittleren Alters ist, dass sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befindet, dass sie kurz davor ist, etwas zu vollenden, was sie schon seit ihrer Kindheit tun wollte und dass sie an ihr Erbe denkt. Und sie schaut in den Rückspiegel und fragt sich, wie es weitergehen soll. Und dann kommt diese junge Spielerin, die in jeder Hinsicht unglaublich inspirierend ist. Die Cellistin ist die einzige Figur im ganzen Film, die sich nicht um die Machtdynamik schert. Sie kümmert sich nicht um Lydia Tarr. Und sie ist in der Lage, mit einem Furor zu spielen, der etwas in Lydia Tarr auslöst. Wenn sie sie beobachtet und ihr zuhört, könnte man sagen, sie hat es auf diese junge Frau abgesehen. Und eine andere Lesart könnte sein, dass die Cellistin eine unglaubliche Musikerin ist. Sie spielt so frei, dass Lydia sich daran erinnert, wie das war. Und sie möchte diese Kraft selbst spüren. Das ist die Energie der Jugend. Wie eine junge Jacqueline Dupré. Wenn Lydia Tarr auf ihre Art und Weise versucht, sie zu manipulieren und als Solistin zu etablieren, bedeutet das auch, dass sie mit jemandem zusammenarbeiten kann, vor dem sie Respekt hat. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die Situation zu betrachten, denke ich.
Eine weitere Schlüsselszene ist die, als Lydia Tarr an der Juilliard School in New York unterrichtet und ein Schüler namens Max verkündet, dass er als Person of Color und Pan-Gender-Mensch nicht auf weiße Cis-Komponisten wie Bach steht. Lydia Tarr antwortet ihm, er solle nicht so schnell urteilen. Sie sagt, Max sei ein Roboter, Identitätspolitik sei eine Falle. Diese Szene sagt auch viel über den aktuellen Kulturbetrieb aus. Ist die Identitätspolitik der Tod der Kunst?
Nein, ich denke, diese Figur ist repräsentativ für die Zeit, in der dieser Film spielt. Es ist ein Thema für eine Generation, die gerade heranwächst. Vor 25 Jahren wäre es Lydia Tarr gewesen. Sie hat damals versucht, den Kanon zu hinterfragen, zu erweitern. Sie hat versucht, Dinge zu verändern. Sie hat keinen Werkkanon gespielt. Sie hat versucht, in den östlichen Amazonas zu reisen und wollte die Quelle des Klangs ergründen. Naja, es ist Luft, die sich bewegt und damit das, was Musik in erster Linie ist.
being quite so transparent, because the first sort of blow is not.
Wenn es darum geht, was der Schüler sagt, Lydia Tár ist nicht ganz so durchschaubar. Der erste Schlag kommt nicht von dem Schüler, der sagt, dass er eine Allergie gegen Bach hat, sondern Lydia Tár macht sich über den Schüler lustig, weil er die Musik ausgewählt hat, die er von ihr dirigieren lassen möchte. Und diese Musikauswahl stammt von einer ganz bestimmten Person, nämlich einer isländischen Komponistin, Anna Thorvaldsdottir. Sie schreibt das, was Lydia Tár als atonale Musik bezeichnet und lächerlich macht. Eine Szene später sehen wir, wie Lydia Tár sich auf Charles Ives bezieht. Und sie leidet darunter, dass sie versucht, ihre eigene atonale Musik zu schreiben, die vielleicht nicht das gleiche Profil hat wie Anna Thorvaldsdottir, eine junge, attraktive und erfolgreiche Komponistin. Dieses Gespräch ist also ein Generationenkonflikt, der von ihr und nicht von dem Studenten ausgelöst wird.
That conversation, this generational shouting match, is initiated by her, not by the student.
Ja, der Ton ist ambivalent. Beide Parteien verlieren. In einem anderen Satz sagt Lydia Tár, der Narzissmus der kleinen Unterschiede führt zur langweiligsten Konformität.
Nun, Narzissmus der kleinen Unterschiede ist Sigmund Freud. Und sie macht sich das zu eigen und verdreht es dann. Ich denke, beide haben interessante Argumente. Die Frage ist, was sind ihre Gründe für diese Argumente? Und um noch einmal auf den Studenten zurückzukommen. Ich denke, der Student ist offenherzig und ehrlich und befindet sich in einer verletzlicheren Position. Lydia Tár hat die Macht, sie hat die Autorität und sie hat die Verantwortung, in einer sokratischen Situation mit dem Schüler sokratisch zu bleiben und nicht in einen Streit zu verfallen.
Wir haben noch nicht über Cate Blanchett gesprochen. Sie sagten, dass der Film ohne sie nicht stattgefunden hätte. Warum sie?
She's Cate Blanchett. I mean, she had to take on so much.
Sie ist Cate Blanchett. Sie musste so viel auf sich nehmen. Ich hatte sie 10 Jahre zuvor kennengelernt und wir hatten gesprochen und ich habe es nie vergessen. Für mich war es immer sie als Schauspielerin. Ich habe das Drehbuch für sie geschrieben.
It was always her. I wrote the script for her.
Das sagt Todd Field, der Regisseur von Tár. Es gab vorgestern eine Sondervorführung von Tár hier bei der Berlinale und gerade eben lief auch der Trailer des Films auf der großen LED-Leinwand hier vor dem Berlinale-Palast. Denn nächste Woche kommt der Film bei uns in die Kinos. Und ob es für Cate Blanchett und auch einen Oscar als beste Darstellerin gibt und vielleicht auch noch den ein oder anderen Oscar für den Film, das wissen wir dann in gut 2 Wochen. Vor etwas mehr als einem Jahr, Anfang, Mitte Februar, als die 72. Berlinale stattfand, da lag der Krieg in der Ukraine schon in der Luft. Dieses Jahr fiel der Jahrestag der russischen Invasion gestern genau in die Zeit der Berlinale. Das Festival hat Solidaritätsaktionen für die Ukraine gestartet. Einige davon sollen ganz konkret der ukrainischen Filmwirtschaft helfen. Und natürlich gab es auf der Berlinale auch eine Reihe ukrainischer Filme. Christian Bernd war bei verschiedenen Veranstaltungen und Filmvorführungen und hat auch mit Filmschaffenden gesprochen.
In der Eröffnungszeremonie der diesjährigen Berlinale war der ukrainische Präsident Zelensky per Video zugeschaltet. Die Festivalleitung wollte damit demonstrieren, die Ukraine hat einen zentralen Platz auf der Berlinale. Insgesamt laufen im Programm 9 ukrainische Filme, die wiederum auch viel ukrainisches Publikum anziehen, so die Geschäftsführerin der Berlinale, Mariette Rissenbeek.
Unser Eindruck ist eher, dass das absolut angenommen wird und auch geschätzt wird und dass da auch ein Gemeinschaftsgefühl unter den Ukrainern hier in der Stadt dann nochmal gestärkt wird durch die Möglichkeit, gemeinsam an einer Filmvorführung teilzunehmen.
Please welcome the filmmaker, director and scriptwriter Tonya Novoprova.
Tatsächlich löst die Premiere von Tonya Novoprovas Coming-of-Age-Film Do You Love Me im Haus der Berliner Festspiele Begeisterungsstürme aus. Man hört, dass sehr viel ukrainisches Publikum anwesend ist. Die Regisseurin erzählt auf der Bühne, dass die Dreharbeiten 5 Tage vor Kriegsbeginn endeten.
It was a nightmare, I mean, to finish post-production during the war.
Die Postproduktion war ein Albtraum, meint sie, aber mit schwedischen Co-Produzenten konnte der Film fertiggestellt werden. Und genau darum geht es bei dieser Berlinale auch. Wie kann die ukrainische Filmproduktion jetzt mitten im Krieg unterstützt werden? Für diese Aufgabe spielt der EFM, der europäische Filmmarkt, auf der Berlinale eine zentrale Rolle. Hier wurde unter anderem ein Finanzierungspanel für den ukrainischen Film veranstaltet.
It was standing still because the Russian army was not far from Kiev.
Als der Krieg begann, stand die ukrainische Filmproduktion zunächst still, aber nach einigen Monaten begannen wieder Dreharbeiten, erklärt Anna Machu. Die Geschäftsführerin der ukrainischen Filmakademie präsentiert den ukrainischen Stand auf dem Filmmarkt. Der EFM stellt die Standfläche für die Ukraine kostenlos zur Verfügung. So groß wie jetzt war das Interesse hier noch nie am ukrainischen Film, sagt sie.
Wir shooting films, mostly it's documentaries, because we are filming what Russia is doing in Ukraine.
Im Moment werden in der Ukraine zumeist Dokumentarfilme über die Kriegssituation gedreht, aber es gibt auch Komödien und Serien. Die Menschen in der Ukraine wollen Ablenkung vom Krieg.
It's a good time for making good films, good series.
Es ist ein guter Zeitpunkt, sagt Machu, um gute Filme und Serien zu drehen. Denn Russland wolle die Ukraine unsichtbar machen, dem könne der Film entgegenwirken. Zwar seien die Drehbedingungen schwierig und viele Filmschaffende an der Front oder im Ausland, aber schätzungsweise sind immer noch 75% der Filmschaffenden in der Ukraine, sagt sie. Das größte Problem ist, dass es seit Kriegsbeginn keinerlei staatliche Unterstützung mehr gibt. Man ist auf ausländische Hilfe angewiesen und dafür wurde auf dem Berlinaler Filmmarkt ein europäisches Unterstützungsprogramm präsentiert, unter anderem von Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Es geht darum, dass Filme, die ja auch immer Bilder transportieren, von einer Perspektive auf die Welt, auf das, was passiert, dass die Bilder unglaublich wichtig sind, die Filme unglaublich wichtig sind für die Ukraine, auch für die ukrainische kulturelle Identität, die Putin ja angreift, die Putin ja zerstören will.
Claudia Roths Ministerium ist an dem Fonds mit 200.000 Euro beteiligt. 13 europäische Länder zahlen insgesamt etwa 1 Million Euro ein. Allerdings ein bisher sehr überschaubarer Betrag. Eine weitere Aktion für die Ukraine gab es bei den Berlinale Talents. Die Sektion wurde vor 20 Jahren als Lern- und Begegnungsforum für junge Filmschaffende gegründet. Dieses Jahr stand eine Veranstaltung mit ukrainischen Dokumentarfilmerinnen auf dem Programm. Alisa Kowalenko hatte kurz vor Kriegsbeginn die Dreharbeiten für ihren Dokumentarfilm beendet.
As a documentary maker, I felt completely useless.
Als Dokumentarfilmerin fühlte sie sich nach Kriegsbeginn völlig nutzlos, erzählt Kowalenko. Sie beschloss, als Soldatin an die Front zu gehen. Nach 4 Monaten kehrte sie zurück, um ihren Dokumentarfilm zu schneiden. We Will Not Fade Away erzählt berührend vom Alltag einer Gruppe Jugendlicher im Donbass, die Gelegenheit bekommen, an einer Expedition im Himalaya teilzunehmen.
So I was thinking during the filming process that I want to make actually not a sad film about Donbass.
Sie wollte, erzählt Kowalenko, keinen traurigen Film über den Donbass machen, sondern Jugendliche zeigen, die trotz des seit 2014 laufenden Krieges dort auch Spaß haben können und nicht aufgeben. So wie die jungen ukrainischen Filmschaffenden im Publikum, die hergekommen sind, um Kontakte zu knüpfen und nach der Berlinale wieder zurückfahren, um weiter in ihrer Heimat zu arbeiten. In der Ukraine ist man zur Hoffnung gezwungen, so der Dokumentarfilmer Roman Lubi, sonst breche man zusammen.
We have a lot of hope, otherwise like you will collapse, I would say.
Ja, das sagt der ukrainische Dokumentarfilmer Roman Lubi. Christian Berndt über ukrainische Filme bei der Berlinale und Initiativen zur Unterstützung der ukrainischen Filmindustrie. Wenn es immer wieder heißt, es kommen nicht so viele Stars auf die Berlinale, so müssen wir doch festhalten, es gab in diesem Jahr mehrere Oscar-Preisträger. Steven Spielberg war da und auch Ozan Palci. Ja, Ozan Palci ist Oscar-Preisträgerin. Sie hat im letzten Jahr einen Ehren-Oscar für ihre Verdienste als Filmemacherin erhalten. Und wenn Sie ihren Namen nicht kennen, dann ist das nicht so erstaunlich, denn die Regisseurin hat ihr Leben lang um Anerkennung kämpfen müssen. Sie war in vielerlei Hinsicht nämlich die erste Filmemacherin von der Karibikinsel Martinique, die einen internationalen Film machte, die erste schwarze Regisseurin, die mit diesem Film Rue Casse-Nègre 1983 einen Preis in Venedig gewann, die erste schwarze Frau, die einen Film für ein großes Hollywood-Studio produzierte, 1989, Weiße Zeit der Dürre mit Marlon Brando, Susan Sarandon und Donald Sutherland. Sie war Vorkämpferin für viele andere schwarze Filmemacherinnen wie Ava DuVernay oder Casey Lemons. Und entsprechend sagte sie dann auch bei ihrer Oscar-Rede:
And why I kept my silence? It was because
Warum ich mich so lange zurückgezogen habe, sagte sie, weil ich es leid war, immer wieder zu hören, dass schwarze Kunst kein Geld einbringt, weibliche auch nicht. Was soll das? Schwarze Kunst bringt Geld, weibliche auch. Ja, Black is Bankable, das hat Ozan Palsy also bei der Oscarverleihung vor einem Jahr gesagt. Bei der Berlinale war die 65-Jährige nun für die Retrospektive, wo eben Rue Casse-Nègre, auf Englisch Sugarcane Alley, lief. Ein Film über einen Jungen in Martinique 1930, da der, wenn er groß ist, nicht wie viele im Dorf auf der Zuckerrohrplantage arbeiten will und deswegen zusammen mit seiner Großmutter dafür kämpft, zur weiterführenden Schule gehen zu können. Die Retrospektive widmet sich ja in diesem Jahr dem Erwachsenwerden und internationale Filmschaffende haben ihre Coming-of-Age-Filmfavoriten für die Retrospektive ausgewählt. Die US-amerikanische Regisseurin Ava DuVernay, bekannt unter anderem für ihr Bürgerrechtsdrama Selma, hat eben Sugarcane Alley ausgewählt. Und als ich Ozan Palsy getroffen habe, da habe ich sie zunächst gefragt, was ihr das bedeutet.
Ava DuVernay est une amie. J'ai suivi sa, le début de sa carrière, son premier film.
Ava DuVernay ist eine Freundin. Ich habe ihre Karriere von Beginn an verfolgt und mir wurde sehr schnell klar, dass sie eine Kämpferin ist. Ich fühle mich also sehr geehrt, dass sie mich ausgesucht hat. Und es hat mich gerührt, als ich erfuhr, dass ich sie auch inspiriert habe, Regisseurin zu werden. Sie hat auch immer wieder gesagt, dass ich auch andere junge Filmschaffende inspiriert habe.
Comme j'ai inspiré plein de gens qui sont de jeunes cinéastes qui sont arrivés après moi.
Sugarcane Alley gewann 1983 den Goldenen Löwen in Venedig. Wenn wir mal zurückschauen auf die Entstehungsgeschichte des Filmes. Sie haben mal gesagt, es dauerte Jahre, um Geld zu finden. Sie sind aufgewachsen mit den Filmen von Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Orson Welles, dem ganzen westlichen Kanon. Wie groß war der Schritt, einen Film zu drehen, der in Martinique spielt, der sich mit Kolonialismus auseinandersetzt, sympathische, dreidimensionale Figuren hat und aus deren Perspektive erzählt?
À la Martinique, quand j'ai décidé de faire ce film, c'était dans les années 80. Mais ce qu'il faut que je dise, c'est que pendant...
Es ist wichtig zu wissen, das ist die Literaturverfilmung eines autobiografischen Romans von Joseph Sobel, der auch aus Martinique stammt. Ich war ein kleines Mädchen, als ich den Roman las, und ich habe mich in ihn verliebt. Ich hielt ein Buch zwischen den Fingern, das endlich von Schwarzen aus meinem Land und von meiner Insel erzählte. Ich bin dann irgendwann nach Paris gegangen, um zu studieren. Ich wollte diesen Film drehen. In Martinique gab es Interesse, aber keine technischen Möglichkeiten und keine Finanzierung. All das gibt es in Frankreich. Aber es fiel mir sehr schwer, Produzenten zu finden. Nach Jahren des Kämpfens hatte ich Glück. François Truffaut unterstützte mich und ich bekam eine Förderung. Und schließlich fand ich auch einen Produzenten, der viele Frauen unterstützte.
Ein Produzent, der tombé amoureux de ce film et qui aime beaucoup les films de femmes. Il a produit des femmes.
Sie erwähnten, dass Sie das Buch von Joseph Sobel als Kind lasen. Es ist ja ein Buch der Negritude, dieser literarisch-philosophischen Strömung, die seit den 1930er Jahren für eine kulturelle Selbstbehauptung aller Menschen Afrikas und afrikanischer Herkunft eintrat. Aimé Césaire war ein wichtiger Vertreter und er kommt ebenfalls wie Sie aus Martinique. Wie wichtig war der für Sie?
À la Martinique, dans toute la, dans les Antilles françaises, c'est, tout était français, bien sûr, l'école, tout, tout, tout. Et ce qui était, qui n'était pas bien du tout à cette époque, c'est que...
In Martinique war ja alles französisch, die Schulen, die Erziehung, alles. Es war ausgeschlossen, im Zusammenhang mit Martinique oder Guadeloupe über unsere eigene Geschichte zu sprechen. Es gab kein einziges Buch darüber. Zum Glück gab es solche Denker wie Aimé Césaire, Léopold Senghor oder Léon Gontran-Damas. Sie sind die drei Väter der Bewegung der Negritude. Und besonders Aimé Césaire hat immer wieder gesagt, wir sind schwarz, wir sind afrikanisch, wir sind karibisch und wir sind französisch. All das gehört zu uns. Das begründet unseren kulturellen Reichtum. Sie haben uns sehr geholfen, im Denken weiterzukommen. Schon als kleines Kind habe ich im Radio den Reden von Aimé Césaire zugehört, genau wie meine Eltern. Ich bin in einem sehr progressiven Haushalt groß geworden.
Ça ne veut pas dire que quand les Antillais parlent de revendication de leur moi, de leur culture, qu'ils rejettent la France. Pas du tout.
Wenn karibische Vordenker von der Selbstbehauptung sprechen, vom Anspruch auf ihre eigene Kultur, heißt das nicht, dass sie Frankreich ablehnen. Überhaupt nicht. Ich sage immer, ich bin gemischt. Ich bestehe aus unterschiedlichen Kulturen. Als Frau aus Martinique symbolisiere ich, was man heute Diversität nennt. Das ist ja ein sehr beliebter Begriff im Augenblick. Alle sprechen von Diversität. Wir liegen zwischen Südamerika und dem Rest der Welt. Wir sind der Inbegriff der Diversität. Ich erhebe also Anspruch auf all meine gemischten Wurzeln. Was mir allerdings am meisten am Herzen liegt und wofür ich am meisten kämpfe, das ist meine schwarze Herkunft. Und ich sage bewusst nègre, denn es ist ein schöner Begriff. Es gibt Menschen, die schockiert sind, wenn ich den Begriff benutze. Er wurde beschmutzt und von Rassisten missbraucht. Aber das ist ihr Problem. Wir sind stolz darauf und dafür kämpfe ich.
Il y a des gens qui sont choqués qu'on dit nègre. Alors tant pis pour ceux qui l'ont sali et qui sont racistes et qui en ont fait quelque chose de méprisant. C'est leur problème. Mais pour nous, nous sommes fiers.
Nun gab es, was das Filmemachen anging, ja in Martinique nicht viele Vorbilder für Sie. Wie haben Sie die Dominanz weißer, europäischer und amerikanischer Filmemacher, mit denen Sie aufgewachsen sind, und die Literatur der Negritude zusammengebracht, um etwas Eigenes zu entwickeln?
Bien. C'est vrai que j'étais très intrigué par différents cinéastes, ce qu'ils m'ont apporté comme Hitchcock, comme on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'une petite fille de la Martinique, une jeune fille de la Martinique.
Es stimmt, ich war sehr beeindruckt von Regisseuren wie Alfred Hitchcock. Man kann sich natürlich fragen, warum sich ein kleines Mädchen aus Martinique für die Filme von Alfred Hitchcock und François Truffaut interessiert. Mich hat die Technik interessiert. Wie Alfred Hitchcock zum Beispiel als Meister der Spannung seine Erzählungen aufgebaut hat und uns hineingezogen hat. Ich erinnere mich noch, dass ich als kleines Kind einen Hitchcock-Film mit meinen Brüdern geguckt und mit ihnen gewettet habe, wer der Täter ist. Meistens haben wir uns getäuscht, denn Hitchcock war schlauer als wir. Bei ihm war es also die Erzählweise. Bei anderen wie Truffaut waren es mehr die Themen wie Kindheit, Schule und Erziehung. Costa Gavras war auch wichtig. Er war ein sehr politisch denkender Filmemacher. Er hat die Handlung in den Dienst des Kampfes gestellt. Sie alle sind meine filmischen Väter.
Das Verhältnis zwischen Martinique und Frankreich ist ja speziell, auch dadurch, dass Martinique immer noch zu Frankreich gehört. Wir haben schon über Finanzierung von Filmen gesprochen, über kulturelle Identität. Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, ob Sie die Nähe zu Frankreich in der Regel eher als Segen oder manchmal nicht auch als Fluch empfunden haben.
Le fait d'être française, ça ne me dérange pas culturellement, c'est-à-dire que la France a contribué énormément.
Es stört mich nicht kulturell, dass ich französisch bin. Die französische Kultur ist bedeutend und hat die Welt beeinflusst. Paris war sehr lange ein kulturelles Mekka. Das war eine Bereicherung für mich. Was ich ablehne, ist eine Bereicherung auf Kosten einer anderen Kultur, die für mich auch sehr wichtig ist. Es ist, als ob man mir einen Arm abschneidet. Aimé Césaire hat nie von Unabhängigkeit gesprochen, sondern von Autonomie. Und er hat recht aus meiner Sicht. Wir haben seit vielen Jahrhunderten ein Ganzes gebildet und das hat uns als karibische Bevölkerung viel gekostet. Es hat uns von vielen essentiellen Dingen abgeschnitten, von unserer Kultur, unserer Geschichte. In Zeiten wie heute ist nicht die Unabhängigkeit der Weg, sondern die Autonomie zu sagen, was gut für uns ist und was wir haben wollen.
Sie sagten in Ihrer Dankesrede bei der Oscarverleihung im letzten Jahr, Sie seien es leid, in vielerlei Hinsicht immer die Erste zu sein. Die erste schwarze Regisseurin, die einen Silbernen Löwen in Venedig gewann, den französischen Filmpreis César und die erste schwarze Regisseurin, deren Film von einem großen Hollywood-Studio produziert wurde. Sie hatten sich zurückgezogen und haben nicht mehr gedreht. Nun hat sich die Oscar Academy reformiert, ist diverser geworden. Wo stehen wir, was die Anerkennung für schwarze Filmemacherinnen wie Sie angeht und die Situation für schwarze Filmschaffende überhaupt?
En fait, je suis ravie et je salue effectivement ceux qui se sont battus pour pouvoir renvoyer chez eux tous ces membres de l'Académie qui étaient tous blancs.
Ich bin begeistert und beklatsche all jene, die sich dafür eingesetzt haben, dass es nicht mehr die große Zahl an weißen, älteren, konservativen Akademiemitgliedern gibt. Diese ganzen Jahre der Demütigung, mein Gott, Es gab uns nicht. Wir waren abwesend, konstant abwesend. Manchmal gab es einen schwarzen Oscar-Preisträger, Sidney Poitier.
40 ans après Sidney Poitier, Denzel Washington. C'est une honte. C'était une honte, une humiliation totale.
40 Jahre später gab es Denzel Washington. Das war eine Schande, eine vollkommene Demütigung. Das hat sich geändert. Die Oscar-So-White-Kampagne hat etwas bewirkt. Und wir sehen ja jetzt auch, es gibt eine Nachfrage an Filmen mit schwarzen Geschichten. Die Menschen schauen sich diese Filme an. Black Panther und Wakanda Forever sind riesige Erfolge. Wenn die Filme gut sind, gehen die Leute ins Kino. Sie fragen nicht mehr danach, ob ein Film schwarz ist oder weiß. Nein, sie fragen, ist er gut? Und das finde ich fabelhaft. Es gibt noch viel zu tun, aber ich habe Hoffnung. Was meinen Oscar angeht, einen Ehren-Oscar bekommt man nicht einfach so von der mächtigsten Filmindustrie der Welt, von Hollywood. Aber jetzt öffnen sich die Türen. Ich hatte mich zurückgezogen und habe keine Filme mehr gemacht, weil ich müde war. Ich habe auf den richtigen Moment für mein Comeback gewartet. Und dieser Moment ist jetzt.
Ja, also wird es dann vielleicht auch demnächst einen Film von Ozan Pasi im Kino geben in Deutschland. Zu Gast war sie auf jeden Fall bei der Berlinale, weil ihr Film Rue Casse-Nègre in der Retrospektive lief. Deutschlandfunk Kultur live von der 73. Berlinale. Einen besonders spektakulären roten Teppich gab es hier vor rund einer Woche vor dem Berlinale-Palast. Da gab es nämlich die Premiere von Sonne und Beton, einer Verfilmung des gleichnamigen Erfolgromans von Felix Lobrecht. Der Film spielt in der Gropiusstadt, einer von Berlins Plattenbausiedlungen. Eine Geschichte um vier Jungs, die hier aufwachsen im Sommer 2003. Die viel Zeit mit Schulschwänzen verbringen, mit Schnapsklauen, die von neuen Turnschuhen träumen und sich mit konkurrierenden Jugendgangs prügeln. 14-jährige Jungs, die gleichzeitig so einnehmend und sympathisch sind, dass wir ihnen als Zuschauende immer wünschen, dass sie doch die nächste Provokation auslassen und dass alles gut wird. Auf jeden Fall standen also viele dieser jugendlichen Darsteller das erste Mal vor der Kamera und dann auf dem roten Teppich, wo ziemliche Party war. Ja, so ungefähr klang es also vor einer Woche am roten Teppich. Am Donnerstag kommt Sonne und Beton nun auch ins Kino. Und ich habe mich mit dem Regisseur des Films in einem Hotel unterhalten, mit David Vnent.
Ja, viele ihrer Filme haben sehr aktuelle gesellschaftspolitische Bezüge. Wenn ich da denke an Kriegerin, wo es um die Geschichte eines rechtsradikalen Mädchens aus Ostdeutschland geht, oder Er ist wieder da, eine Satire ja, über den Umgang Deutschlands mit einem wiederauferstandenen Hitler. Was hat Sie in der Hinsicht an dem Roman von Felix Lobrecht interessiert?
Also ich gehe da sehr instinktiv ran. Also ich bin immer so viele Jahre beschäftigt mit jedem Film. Das heißt, jeder Stoff muss irgendwie was haben, was mir über so lange Zeit Energie gibt. Und hier war das so, ich bin irgendwie in der Buchhandlung hier über den Roman gestolpert und fand wirklich toll, dass der Roman einmal so eine Rauheit hat, so eine Echtheit hat, aber auf der anderen Seite auch Humor hat, zarte Momente hat. Und wie toll das Leben mit 14 beschrieben ist. Das ist wirklich so, auch wenn ich zum Beispiel jetzt nicht aus der Gropiusstadt komme, mich so gut damit identifizieren konnte. Und dass es Felix Lobrecht da gelungen ist, eben auch so differenziert das zu zeigen. Die haben raue und freche Seiten, die haben aber auch zarte Seiten, die müssen auch genauso oft einstecken, wie sie austeilen. Und das fand ich einfach toll. Und das war so der Startpunkt in dem Fall.
Im Zentrum ist Lukas. Er ist schlau, auch ein bisschen alleine gelassen. Er muss irgendwie auch innerhalb seiner Gang, seiner Freunde seinen Platz finden, in der Schule seinen Platz finden. Sie haben es gerade schon beschrieben. Was ist es für eine Gruppe Freunde und wie stehen die im Umfeld der Gropiusstadt zu den anderen etwas Älteren, die da auch sich bewegen?
Also gerade am Anfang sind die noch nicht mal richtig Freunde, die vier, sondern mehr so Kumpels, wo auch nicht jeder mit jedem grün ist unbedingt. Und sie sind im Alter mit 14, das heißt, die werden dann auch schon wahrgenommen von anderen als nicht mehr Kind. Das heißt, die werden dann auch durchaus angegriffen, angepöbelt und so weiter, weil sie auch gleichzeitig noch nicht so groß und so stark sind, dass man wirklich Angst vor denen hätte. Sie sind genau in so einer Zwischenphase, wo sie eben auch sehr leicht Opfer werden können, wo sie aber auch selber krasse Sachen machen, ja.
Und dann nimmt ja eigentlich alles seinen Lauf, weil Lukas ungewollt mit in eine Schlägerei gerät, mit einer Drogengang, und dann kommt es zum Racheakt und plötzlich steht er da und schuldet der Gang 500 Euro. Was ja interessant ist, ist dann, was an Dynamik von da ab passiert mit den Jungs untereinander, mit den Eltern. Was ist das dahinterliegende System, das Sie ja offensichtlich auch interessiert, was die Jungs dann immer weiter in Schwierigkeiten bringt? Also zum Beispiel die Rolle der Väter, die nicht wirklich unterstützend zur Seite stehen, so wie es sich mir darstellt.
Es ist auf jeden Fall so, dass die eigentlich auf sich allein gestellt sind. Das hat vielleicht auch so ein bisschen auch mit dem Alter zu tun, wenn man mit 14 auch das Gefühl hat, niemand versteht einen mehr, niemand kann einem helfen, niemand versteht, wie krass die Probleme sind, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber hier ist es auch wirklich so, dass eben manche wollen ihnen helfen, aber machen es mit den falschen Mitteln, die reden dann da vorbei. Andere bringen ihm vielleicht auch so eine falsche Männlichkeit bei, die alles noch schlimmer machen würden. Bei anderen fehlen vielleicht auch die Eltern komplett. Das heißt, alle haben irgendwie hier so ein Manko. Und das hat mit dem Alter zu tun, das hat auch mit der Gegend viel zu tun. Und das ist auf jeden Fall etwas, was deren Leben prägt.
Sie haben das Drehbuch zusammen mit Felix Hobrecht geschrieben. Es ist ja immer eine Herausforderung, Sprache zu finden für Jugendliche überhaupt, die angemessen ist. Wie sind Sie da vorgegangen, dass es sozusagen authentisch wirkt?
Felix Lobrecht und ich haben das Drehbuch zusammengeschrieben und genau da haben wir uns auch gut ergänzt. Also ihm ist Sprache sehr, sehr wichtig. Das heißt, er hat sehr viel an den Dialogen gearbeitet. Ich habe so die Struktur gemacht, das versucht in eine filmische Form zu bringen. Dann haben wir aber auch beim Casting darauf geachtet, dass es Jugendliche sind, die diese Art auch von roher Sprache auch kennen und die damit umgehen können, wo das nicht so ein Fremdkörper ist. Und die haben zwar diese Texte gehabt, aber sicherlich da auch noch was Eigenes von sich reingebracht.
Sie haben schon gesagt, Sie haben Jugendliche ausgesucht, die mit der rohen Sprache umgehen können. So wie ich das verstanden habe, waren da wirklich Streetcaster zugange. Viele Jugendliche stehen das erste Mal vor der Kamera. Wie sind die gecastet worden und welche Herausforderungen hat es dann für Sie als Regisseur mit sich gebracht?
Na, es ist nicht so, oh, das wurde jetzt gecastet und dann hinterher habe ich die Probleme damit, sondern eigentlich 90% meiner Arbeit ist dieses Casting. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man das so und so macht, sondern mir war wichtig, dass wir da auch an eine gewisse Quantität kommen, sodass wir genug Zeit haben, intensiv gucken, um einfach viele zu haben. Und das heißt, wir haben einen großen Online-Aufruf gemacht, wo über 5000 Jugendliche sich online beworben haben. Wir waren in Shopping-Malls, auf Skateboardplätzen, in Parks und so weiter. Und die gut waren, mussten auch wirklich mehrere Casting-Runden durchlaufen. Und ich weiß halt einfach, wenn man diesen Prozess, wenn man dem so einen Raum gibt und das ermöglicht, dann findet man am Ende auch die Besten so. Dann weiß man auch wirklich, die können das. Und dann kann man damit auch gut beim Dreh arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass es hier auch gut aufgegangen ist.
Lukas, die Hauptfigur, ist in seiner Klasse eigentlich so der einzige, wie man ja so sagt, biodeutsche Junge. Es gibt viele türkischstämmige Jugendliche, es gibt viele arabische Jugendliche. Es scheint aber häufig so, dass in der Gang untereinander Herkunft keine Rolle spielt. Wie sind Sie vorgegangen, diese Dynamiken herauszuarbeiten, wo auf der einen Seite es keine Rolle spielt, aber dann ja doch immer wieder Konflikte entstehen durch die Herkunft?
Das ist halt so, das Leben als auch Film kann eben etwas komplexer sein. So. Das heißt, es ist nicht nur so, ah ja gut, hier sind die Biodeutschen, da ist jetzt irgendwie der arabische Jugendliche so. Das ist alles auch so ein bisschen vermischt, weil eigentlich der eigentliche Faktor ist ja auch nicht der Hintergrund, sondern das eigentliche Problem sind die Klassenunterschiede und die Armut praktisch so, die eben auch den Jugendlichen keine Perspektive gibt. Das ist ja heute klar, dass wenn man auf bestimmten Schulen ist, dann hat man es auch an jedem weiteren Schritt seines Lebenswegs viel schwerer, als wenn man auf einer anderen Schule war. Und das ist das eigentlich, was die verbindet.
Der Roman spielt 2003. Wie wichtig war es für Sie, die Zeit mit reinzunehmen? Und was hat es für die visuelle Umsetzung bedeutet? Weil der Film ja gleichzeitig auch was sehr Aktuelles oder Zeitloses hat.
Also am Anfang habe ich auch mir Sorgen gemacht, dachte so, auch Mensch, wenn das jetzt 2003 spielt, können Jugendliche von heute noch damit was anfangen? So, das ist dann einfach für die zu weit weg oder irgendwie so zu historisch. Aber dann war ich mit Felix auf einer Lesetour durch Schulen und da waren Jugendliche, die gesagt haben, Mensch, ich habe noch nie ein Buch gelesen, aber das habe ich gelesen, weil es endlich mal ein Buch war, das sich mit meiner Lebenswirklichkeit beschäftigt. Das zeigt, wie krass das ist und bei uns ist es auch wirklich so krass wie da. Und da habe ich gemerkt, die nehmen das gar nicht so wahr, oh, das ist zu weit weg, sondern die fanden das immer noch so hochaktuell. Und da habe ich gemerkt, der Film soll das auch schaffen, dass die über den Film das Gleiche sagen. Aber ich finde, dass wenn es 2003 spielt, kann man da trotzdem reinkommen, weil die Probleme sich einfach noch nicht so geändert haben. Und trotzdem hat es aber auch Spaß gemacht, diese Zeit ein bisschen präsent zu haben. Es bietet auch viele Vorteile. Einfach, weil es eben nicht Instagram und so weiter gab, muss man nicht dauernd Leute zeigen, die einfach nur am Handy kleben, sondern da gab es halt irgendwie einfach noch keine Smartphones. Und das ist eigentlich für Film gar nicht so schlecht.
Ich habe noch drüber nachgedacht, über die popkulturelle Rolle der Gropiusstadt in Deutschland. Die ist ja sehr geprägt, vor allem durch Christiane F. mit dem Buch und dem Film. Dargestellt damals irgendwie so, ja, als Trabantenstadt mit Problemen, aber hat durch den Film natürlich auch in gewisser Weise so eine popkulturelle Adelung bekommen, ja. Was der Gropiusstadt bis heute anhängt. Natürlich ist der Stoff jetzt ein ganz anderer, aber er spielt in der Gropiusstadt. Sie bedienen ein bestimmtes Bild von der Gropiusstadt. Und ich frage mich, inwieweit Sie auch da die Gefahr vielleicht sehen oder eine Herausforderung sahen für eine ähnliche Dynamik. Also auf der einen Seite wollen Sie ja soziale Probleme thematisieren, aber wo besteht dann die Gefahr, dass es sozusagen, ich überzeichne mal, also im Englischen würde man so sagen, so die Ghetto-Coolness oder Ghetto-Chic gibt.
Ja, aber meine Konzentration ist darauf, auch so ein bisschen die Realität darzustellen oder mich mit Problemen zu beschäftigen, die es auch wirklich gibt, das auch ernst nimmt, was diese Jugendlichen sagen. So, dass es eben auch kaum Geschichten gibt, die sich mit deren Nöten und so beschäftigen. Und mein Ziel ist ja nicht zu denken, oh, ist es jetzt ein Imagefilm oder so für die Gruppe statt oder nicht sozusagen, sondern das ernst zu nehmen. Das andere ist ja so ein Nestbeschmutzer-Gedanke sozusagen. Dass man sagt, oh ja, nicht irgendwie die Probleme machen, sonst ist das ganze Netz schmutzig. Das finde ich aber fatal. Wenn man Probleme unter den Teppich kehrt, das ist richtig schlecht für ein Image. Aber wenn man sagt, so mutig, man steht da auch dazu sozusagen, das kann nur gut sein, weil die Wahrheit hat einfach auch einen Wert. Und daran glaube ich. Und ich glaube auch, dass Film das kann und das auch machen muss.
Das sagt David Venn, der Regisseur des Films Sonne und Beton, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Felix Lobrecht. Der Film hatte hier bei der Berlinale seine Weltpremiere und kommt dann am Donnerstag in die Kinos. Berlinale, die 73. Klappe. Es war wieder ein Festival, das mal in voller Präsenz stattgefunden hat, nach 2 Corona-Ausgaben. Und man hat auch gesehen, das Publikum wollte ins Kino. Schon am Mittwoch hat die Berlinale-Leitung verkündet, dass bis zur Halbzeit der Berlinale über 275.000 Tickets verkauft wurden. Man war sehr zufrieden. Welche Filme, welche Themen die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino gelockt haben und was gerade im Wettbewerb auf der Leinwand zu sehen war, der Wettbewerb, der ja jetzt zu Ende ist, heute Abend werden die Preise vergeben. Darüber möchte ich jetzt mit Patrick Wilinski und Anke Lewicke sprechen. Hallo ihr beiden.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Ja, wir saßen ja nun häufig zusammen im Kino, im linken Parkett, nämlich. Da gibt es im Berlinale Palast, den man von hier aus auch noch sieht, einen Block, in dem sich immer so die deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen versammeln und vor dem Film danach, da unterhält man sich dann häufig und sucht auch so immer ein bisschen nach roten Fäden, die sich durchs Programm ziehen. Und klar, es geht im Kino natürlich immer wieder um die großen und kleinen Gefühle, um Liebe und Tod. Das war in diesem Jahr nicht anders, aber interessant war doch, dass die Filme diese Themen dann nochmal anders aufgegriffen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der künstlerische Leiter Carlos Chatrion hat ja vorab angekündigt, dass das Melodram etwas sein wird, was uns stark beschäftigt. Und das ist ja immer heikel, weil ich glaube, kein Genre hat es so schwer wie das Melodram. Das setzt ja immer auf die Hemmungslosigkeit der Gefühle. Und wir leben ja in einer sehr rational-zynischen Welt, sodass dieses Zelebrieren der Gefühle auch häufig falsch aufgenommen werden kann. Umso interessanter fand ich, dass diese Spielarten des Melodrams sehr unterschiedlich waren. Also wenn ich mich an den letzten deutschen Film erinnere, von Christoph Hochhäusler Bis ans Ende der Nacht oder den portugiesischen Film Mal wie weh, könnte man ja mit Fassbinder sagen, Liebe ist auch kälter als der Tod. Also es geht auch um den Liebesentzug bei den Müttern bei Mal wie weh oder bei dem Polizisten, der sich quasi in seine Undercover-Agentin mitverliebt und sich dann verliert. Also das Melodram auch als Falle.
Ja, das ist schön, dass der Christoph Hochhäusler nochmal aufgegriffen wird, weil da verschmelzen ja wirklich Liebesfilm und Krimi miteinander, weil es geht ja um eine Ermittlungsgeschichte Undercover und der Polizist und die Undercover-Transfrau, die waren ja mal im wirklichen Leben ein Paar und man weiß nie, spielen die das jetzt oder sind sie wirklich noch ein Paar? Das fand ich schon sehr schön. Und ansonsten würde ich vielleicht zu dem großen Melodram noch ergänzen, wir haben so viele Liebessuchende in diesem diesem Jahr gehabt. Und die haben jetzt nicht nur nach dem Gegenüber gesucht, sondern mit der Liebe wurde auch immer noch was anderes erzählt oder wenigstens versucht zu erzählen. Also nehmen wir zum Beispiel den Film von Emily Artef, Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Der spielt ja in der Wendezeit, in der Zeit des Umbruchs auf dem ostdeutschen Land. Und ein junges Mädchen weiß eigentlich nicht so richtig, wohin. Und vielleicht lässt sie sich auch deshalb auf ihre sexuellen Abgründe ein und sucht mit dieser Liebe noch was ganz anderes. Also solche Themen sind mir aufgefallen oder auch bei von Trotters Film Bachmann, Reise in die Wüste um Ingeborg Bachmann. Die sucht ja in der Beziehung zu Max Frisch auch noch ihre Selbstbestimmtheit. Sie möchte sich gleichzeitig als Schriftstellerin behaupten, in dieser Beziehung ungebunden sein und trotzdem aufgefangen werden.
Man könnte in dem Zusammenhang vielleicht auch noch einen koreanischen Film erwähnen, Lives, wo es eben auch um eine Romanze über zwei Kindheitsfreunde geht, die sich nach 20 Jahren wieder treffen und wo eben auch noch verhandelt wird, weil eine eben inzwischen schon in New York lebt, was es bedeutet eigentlich, jetzt in der Ferne zu leben, was stellt das an mit dem eigenen koreanischen Selbst, oder?
Ja, das ist ja die Frage nach dieser modernen, in dem Fall transkontinentalen Identitätssuche. Das ist ja ein Thema, das das junge Weltkino auch sehr stark beschäftigt. David Chus Film Return to Seoul war ja auch so ein Werk, der läuft noch in den deutschen Kinos. Aber hier macht es Celine Song, die einen Debütfilm macht, da muss man ja noch fair sein, da würde ich nie das Schwert brechen über so einen Film, macht das ja sehr interessant, weil diese Suche nach dem Seelenverwandten aus Korea ist für sie eigentlich eine Suche nach sich selbst. Sie will ja irgendwie alles haben. Sie ist eine Tip-Top-Immigrantin geworden, sie hat eine Green Card, sie hat eine Karriere, aber da ist noch diese Leere in ihr, diese Lücke, und die versucht sie mit diesem Seelenfreund zu füllen.
Also die südkoreanische Heimat und genau, gleichzeitig richtig, ja. Die Frage, wie lebt und arbeitet man eigentlich in New York, wie lebt man und liebt man eben wieder in Südkorea, das wird verhandelt. Aber ich fand auch sehr schön den Film Der schattenlose Turm in diesem Zusammenhang. Das sind ja auch zwei Liebessuchende, ein Foodblogger, ein bisschen älter, eine Fotografin, und die lassen ihre Gefühle so in der Schwebe, weil sie eigentlich noch auf der Suche nach sich selbst sind, aber auch nach ihren Vätern, nach ihrer Familiengeschichte. Und mit ihnen flanieren wir durch Peking. Viel chinesische Gegenwart zieht mit ein in diesen Film. Und gleichzeitig sehen wir zwei erwachsene Menschen, die wissen, wir müssen einfach vielleicht noch mit unseren Gefühlen warten.
In dem Zusammenhang auch dann tatsächlich Familie ein großes Thema.
Ja, Familie. Es gab wieder viele große Familienfilme und da fand ich es ganz interessant, dass so ein Generationskonflikt in vielen Filmen erzählt wird. Also nehmen wir, du hattest schon über den portugiesischen Film Bad Living gesprochen, da geht's ja um so ein Hotel. Und immer wieder begegnen wir eigentlich erwachsenen Menschen, hier sind es drei Generationen, Mutter, Großmutter, Tochter, die dieses Hotel führen, und das haben sie eben schon vererbt bekommen. Und es geht immer um Menschen, die eigentlich alles von den Eltern haben. Die Eltern hatten Erfolg, Wohlstand, und sie selbst sind aber noch nicht im Leben angekommen. Das fängt der Film so mit statischen Einstellungen an, aber auch zum Beispiel in Totem, ein Familienfilm in Mexiko, wo es eine Abschiedsfeier organisiert wird für einen jungen Mann, der im Sterben liegt. Da kriegen wir auch ganz viel erzählt. Das spielt auch noch im Elternhaus. Die Schwestern kämpfen so ums ganze Überleben. Es ist viel Liebe da. Man macht eben ein schönes Abschiedsfest. Aber ich finde das schon ganz interessant, so dass die jüngere Generation total auf der Suche ist und nirgendwo angekommen zu sein scheint.
Anke, du hattest auch schon Margarete von Trotters Ingeborg-Bachmann-Film erwähnt, die Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Es ist ja auffällig, dass viele Protagonistinnen und Protagonisten in diesem Jahr in den Wettbewerbsfilmen künstlerisch tätig sind, oder?
Definitiv. Auch die Frage, was bedeutet die Kunst in diesem Zwiespalt zwischen Individuum und Gesellschaft? Da gab es drei Filme, die das so spannend verhandelt haben. Einen französischen Dokumentarfilm, wo es Patienten mit mentalen Schwierigkeiten gibt, die so einen Ort in Paris auf der Seine haben, auf einem Boot, wo sie ihre Kunst zelebrieren können. Also Kunst als ultimativer Ausdruck seiner selbst haben wir dort gesehen. Im chinesischen Film, das ist ein Animationsfilm, da geht es um Kunststudenten 1994, die eben diese Freiheit nicht mehr haben. Sie werden eben nicht freie Künstler sein. Sie werden nicht Fluxuskunst machen können, weil die Diktatur von Xi Jinping steht schon um die Ecke. Ein Film, der davon spricht, nämlich was passiert, wenn die Gesellschaft dir verbietet, künstlerisch frei zu sein. Und der dritte Film aus Frankreich, Le Grand Chériot von Philippe Garrel, ist der Film, der das irgendwie für mich vereint hat. Da geht es um eine Puppenspielerfamilie. Der Vater stirbt und die Kinder müssen sich fragen, können wir das noch weitermachen? Wollen wir das weitermachen? Das ist auch natürlich eine Metapher fürs Kino, ne? Der Vater stirbt, die Puppen, das ist nichts anderes als eine schöne Metapher fürs Kino. Also auch, ist es die Pflicht, die Kunst weiterzuführen oder nicht?
Ja, wir lassen die Puppen doch im Kino weiter tanzen, oder?
Auf jeden Fall. Also mich würde es freuen.
Nach den prägnanten Themen des Wettbewerbs wollen wir jetzt den Blick etwas weiten, auch auf die Strukturen des Festivals zu sprechen kommen. Aber erstmal wollen wir noch bei der deutschen Präsenz im Wettbewerb bleiben, denn 5 Filme feierten ihre Weltpremiere. Werke von Margarete von Trotter über Angela Schanelig bis Christian Petzold waren damit hier präsent. Ihr beiden, stellt das denn für euch auch so die Bandbreite des aktuellen deutschen Kinos dar?
Das sind auf jeden Fall international sehr bekannte Namen, von Emily Artef bis Christian Petzold. Das sind auch Regisseurinnen und Regisseure, von denen ich sage, dass nicht nur deutsche Kritiker und das deutsche Publikum auf deren neue Werke warten, was sich auch gezeigt hat, dass bei Angela Schanelig und Christian Petzold die internationale Kritik sehr begeistert war zum Teil. Also ich finde schon, dass man somit das Beste gezeigt hat, was man zurzeit wohl zeigen konnte im Wettbewerb aus Deutschland.
Ja, vor allen Dingen ist es eine schöne Bandbreite und das heißt ja auch immer, Christoph Hochhäusler, Angela Schanelig, Christian Petzold kamen ja vor 20 Jahren aus der sogenannten Berliner Schule. Damals ein ästhetisch offeneres Kino, was nicht so psychologisch erzählt hat, sondern mehr Stimmung auch in Deutschland eingefangen hat. Und ich finde es ganz spannend. Christoph Hochhäusler hat vor 10 Jahren dann schon gesagt, die Schule ist aus, wir müssen uns jetzt alle weiterentwickeln. Und dass er dann hier eben mal so ein Krimi vorstellt. Also dass man eben, wann sehen wir Krimis? Wir sehen sie im Fernsehen. Und hier nutzt jemand mal auch die visuellen Möglichkeiten aus, die eine Leinwand bietet.
Ist ja interessant, wenn andere Festivals sind, Venedig, Cannes, in der Regel sagen wir immer wieder kein deutscher Beitrag. Hier jetzt nun 5 und offensichtlich wird das deutsche Kino auch international wahrgenommen. Ist das jetzt also dann der Ort, wo der deutsche Film vielleicht eine Chance hat, beziehungsweise anders, auch wenn Christian Petzold nicht in den anderen Wettbewerben läuft, ist er einfach auch durch Retrospektiven im MoMA in New York einfach ein wirklich internationaler Filmemacher?
Ich glaube, da gibt es 2 Möglichkeiten, das zu beantworten. Zum einen sehen wir, dass nach der Pandemie diese großen Festivals für die jeweilige Filmbranche sehr wichtig werden. Also in Frankreich, in Paris, in Cannes haben wir sehr viele französische Filme gesehen, mehr als sonst. Und das gleiche auch in Venedig, mehr italienische Filme, weil die Filmbranchen sagen, wir brauchen diese Festivals als Startrampe für die Verwertung. Es ist ja immer noch eine Schwierigkeit, die Leute zurück ins Kino zu holen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Berlinale durch die super Vorarbeit von Dieter Koslig das deutsche Kino hier sehr selbstverständlich etabliert hat und das quer durch alle Sektionen. Es gibt das Klassenzimmer von Ilka Çatak im Panorama.
Das Lehrerzimmer,
ein Film, der international auch abgefeiert wird. Das heißt, es ist ein Selbstbewusstsein, dass man sagt, deutsches Kino läuft hier einfach überall.
Ja, und vielleicht brauchen wir dann gar nicht die immer sozusagen, oh, in Cannes und Venedig kein deutscher Film, weil wir haben die Berlinale, hier ist die internationale Presse auch und von hier aus können die Filme eben auch durchstarten.
Jetzt hatten wir 2 Pandemiejahre davor, das erste Jahr unter der künstlerischen Leitung von Carlo Chatrion, Mariette Rissenbeck, also dieses Leitungsduo. Jetzt eine Ausgabe in voller Präsenz. Schält sich für euch so ein Profil raus der künstlerischen Leitung von Carlo Chatrion?
Also ich glaube schon. Also ich muss sagen, dass Carlo Chatrion ein sehr riskantes Spiel spielt mit der Art und Weise, wie er die Berlinale programmiert. Er hat ja beschlossen, dass alles, was so unter dem Aspekt Star Power läuft, in dieser Sektion Berlinale Special etwas unterzuparken und dafür diesen Wettbewerb anders zu programmieren, auch stärker auch zu kuratieren. Und damit meine ich vor allem nicht Themen zu suchen, die sich gleichen in den Filmen, sondern das, wie ich in unserer ersten Runde anhand dieser Kunstbetrachtung zeigen wollte, dass es sehr subtile Korrespondenzen zwischen diesen Filmen gibt. Und das bedeutet vielleicht, dass die Filme kleiner sind zum Teil, auch für einige vielleicht zu klein, aber mich befriedigt das schon intellektuell ein bisschen, weil die Filme, selbst wenn sie scheitern, interessant scheitern.
Ja, dieses Querlesen haben wir ja immer wieder auf Festivals. Das ist ja auch immer diese große Herausforderung. Und ich finde, was wir fürs deutsche Kino eben gesagt haben, gilt eben auch für den Wettbewerb international. Also es gab eine unheimlich große Genrevielfalt, unheimlich viele verschiedene Tonlagen. Aber trotzdem gab es für mich so wenig Filme, wo ich gedacht habe, boah, jetzt sehe ich das Kino aber nochmal neu oder da werden die Grenzen des Kinos ausgelotet. Also es war so ein Mittelmaß, wo ich sagen kann, gut, es gibt viel zu diskutieren oder sonst was, aber ich muss mal sagen, der radikalste und konsequenteste Film, wo ich wirklich nochmal anders geschaut habe, ist dann der von Angela Schanelek Music wieder gewesen. Also ich habe da auch nicht alles verstanden. Es geht ja um eine moderne Variante des Ödipus-Mythos. Aber ich war auf einmal in Griechenland, ich war am Meer, ich habe das Meerrauschen hören. Dann bin ich wieder hier in Berlin am Potsdamer Platz und der Potsdamer Platz wird in seiner ganzen Unwirtlichkeit eingefangen. Also ich habe es irgendwo ganz schön gelesen, das ist der Urtext des Kinos.
Ich wollte nur sagen, vielleicht, und es stimmt ja auch, vielleicht reflektiert das Programm dieser Berlinale und die Art des Kinos, die wir hier gesehen haben, die wirklich eher die kleinere Form bedient hat. Auch Filme mit vielen Brüchen und Leerstellen. Vielleicht reflektieren diese Filme, die hier liefen, auch den Zustand der Filmbranche zurzeit, die ja immer noch sehr verunsichert ist. Produzenten, die dir sagen, wir wissen nicht, welches Risiko wir eingehen können. Warten alle auf den nächsten wirklich großen Autorenfilmer oder müssen wir anders denken? Also ich habe viel von dieser Unsicherheit auch in diesen Filmen gespürt und jetzt ist die Frage, ist das Kino zurzeit wie der Potsdamer Platz eine Riesenbaustelle mit Verkehr, der nicht funktioniert, oder ist es der Anfang vom Ende? Aber ich glaube, so habe ich das gelesen, dass das gar nicht ein Fehler ist von Carlo Chatrian, sondern dass er einfach zeigt, was ist im wahrsten Sinne des Wortes.
Klar, es gibt natürlich auf der einen Seite den Umbruch in der Filmbranche, dann gibt es das neue Leitungsteam. Da würde mich schon mal interessieren, ob wir eine Entwicklung sehen können, weil es ja immer traditionell heißt, die Berlinale ist ein politisches Festival und unter Dieter Koslik hat er das auch relativ klar ausbuchstabiert, was er mit politisch meint. Wie schätzt ihr das ein? Wie definiert Carlo Chatrian politisch?
Also nur ganz kurz, weil ich gestern die Bilder gesehen habe von dem Ukraine-Tag und Kristen Stewart war dabei. Ich glaube, Kristen Stewart hat in ihrem Leben nie an so vielen Demonstrationen und Protesten teilgenommen wie in den letzten 10 Tagen als Berlinale-Chefin.
Klar, natürlich, Ukraine, Iran, aber ich meinte jetzt mehr in den Filmen des Wettbewerbes.
Meiner Meinung nach probiert Chatrian zumindest im Wettbewerb die Themen nicht als, sagen wir mal, so Seite 3 der süddeutschen Themen zu setzen.
Kein Botschaftskino.
Kein Botschaftskino. Und wenn ich einen Film nehme wie Mandodrom, ja, ein Film über, ich mag diesen Begriff nicht, toxische Männlichkeit, dann ist das vielleicht kein gelungener Film, aber wir dürfen
nicht
ignorieren, dass er in einer ganzen Reihe von Filmen steht, dieses Thema derzeit verhandeln. Und da finde ich sehr intelligent, den Film im Wettbewerb zu setzen, weil er dann doch versucht, diesem Thema etwas abzugewinnen. Ist das jetzt künstlerisch gelungen? Nein. Aber ich glaube auch, dass unser Blick sich verändert. Vielleicht ist diese Suche nach dem großen Meisterwerk, das alles Schlechte überstrahlt, vielleicht auch schon vorpandemisch. Vielleicht ist nachpandemisch eher ein Blick gefragt für die Brüche, für die Fehler, für das Scheitern auch. Die Lust am Scheitern.
Da würde ich jetzt doch mal gerne reingrätschen, weil ich habe das Gefühl, dass dieser Film nur ins Programm genommen wurde, um Jesse Eisenberg auf dem roten Teppich am Samstag zu haben und dass da viel Küchenpsychologie am Werk ist und dass ich toxische Männlichkeit wirklich schon mehr up-to-date erzählt bekommen habe.
Aber der Film arbeitet auch mit Traummomenten, wo man gar nicht weiß, was wirklich passiert oder wirklich passieren kann. Da bin ich gar nicht so sicher, ob das nur daran liegt.
So, wenn ihr die Bären vergeben würdet, dann würde da sicherlich was Interessantes bei rauskommen.
Ja, denke ich auch.
Das macht ihr leider nicht. Kristen Stewart wird es tun mit ihrer Jury. Blick in die Kristallkugel. Habt ihr irgendeine Idee, wer es werden könnte?
Ich bin jetzt einfach für Past Lives, für den chinesischen Film, wo ich ganz platt sagen kann, da ist mir das Herz aufgegangen.
Ich bin, glaube ich, für Der rote Himmel. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Christian Petzold nach 6 Mal im Wettbewerb endlich diesen goldenen Bären bekommt, der dann in seinem Büro stehen darf. Das war auch der Film, der, glaube ich, auch so am überraschendsten war. Ein Romer-Film aus Deutschland, das hatten wir selten. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Aber Susanne, wem würdest du denn den Preis geben?
Ich persönlich glaube ich The Shadowless Tower, diese wunderbaren, suchenden Geschichte. Aber es fällt schwer dieses Jahr, oder? Eindeutig zu sagen.
Es kann auch Totem gewinnen. Also es ist wirklich offen. Ich glaube, dass die Jury fast keine schlechte Entscheidung finden kann, außer Mandodrom für Anke, das verstehe ich schon. Aber auch diese Animationsfilme, die im Wettbewerb waren, aus Japan und aus China, die hatten ihre ganz eigene Ästhetik. Die sprechen auch ein großes Publikum an übrigens. Das wären auch sehr würdige Gewinner eines Goldenen Bären. Das letzte Mal, dass ein Animationsfilm hier gewonnen hat, war vor 21 Jahren.
Hat das erste Mal bei
Chihirikos Reise ins Zauberland von Miyazaki. Und das ist ja bis heute einer der prägendsten Animationsfilme dieses Genres, wahrscheinlich der letzten 30 Jahre.
Wer dann nun tatsächlich gewinnt, das Das wissen wir dann später am Abend. Dann werden nämlich die goldenen und silbernen Beeren vergeben, hier direkt im Berlinale-Palast. In unserer Sendung Fazit nach 23 Uhr werden wir natürlich auch über die Preisverleihung und die Preise sprechen. Erstmal vielen Dank an Anke Lewicke und Patrick Wilinski.
Tschüss.
Tschüss. Wir verabschieden uns vom Potsdamer Platz, vom roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. Ich bin Susanne Burke. Tschüss.